herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen Dienstagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das. Natürlich, wie immer, live aus Norddeutschland. Du wirst Soldat, weil du eine gewisse Vorstellung von diesem Beruf hast. Weil du dich für dein Land einsetzen möchtest. Du musst zu kriegerischen Einsätzen im Kosovo und in Afghanistan. Du erlebst, du siehst Dinge, von denen du dich kaum erholen kannst. Neben dir explodiert eine Rakete und du wirst schwer verletzt im Einsatz. Und trotzdem musst du darum kämpfen, eine Entschädigung dafür zu bekommen. Und alles, während in deinem Kopf immer wieder diese ganzen schrecklichen Bilder hochkommen. Ex-Elite-Soldat Robert Müller heute Abend bei uns auf dem roten Sofa.
Guten Abend, danke schön.
Lieber Robert, wie schwer oder wie leicht fällt es Ihnen oder wird es Ihnen heute fallen, über all Ihre Erlebnisse zu sprechen, über das, was auch in Ihrem Kopf noch vorgeht?
Ich habe in den Jahren jetzt einfach gelernt, dass Reden hilft und das Sprechen ein Teil auch des Aufarbeitens der Therapie bedeutet. Und ich habe schon sehr viel gesprochen und für mich ist es heute viel einfacher. Es gibt immer mal Momente, wo es mich einfach auch zurückwirft. Und dann brauche ich ein bisschen Zeit, für mich wieder hier und jetzt zu sein. Aber es gelingt mir heute doch viel besser als noch vor vielen Jahren, einfach darüber zu reden.
Mittlerweile sind Sie aus dem Bundeswehrdienst ausgeschieden, zumindest aus dem aktiven Bundeswehrdienst. Mit welchem Dienstgrad sind Sie ausgeschieden?
Ich bin dienstunfähig aus der Bundeswehr als Hauptfeldwebel entlassen worden. Und seit 2021 sozusagen, das meine ich nicht despektierlich, aber Zivilist. Und lebe mit meiner Behinderung, mit meiner Erkrankung heute ein anderes Leben.
Ja, Sie haben mir vorhin schon gesagt, es könnte durchaus sein, dass irgendwie vielleicht eine gewisse Nervosität sich in Ihrem Körper auch bemerkbar macht. Wir werden da einfach darauf achten. Wir werden schauen, dass wir das gut über die Bühne kriegen, weil es ist auch ein wichtiges Anliegen, was Sie heute mitbekommen. Und vor allen Dingen ist es auch mal eine Möglichkeit, über das Thema Krieg mal ganz anders als nur theoretisch zu sprechen. Danke, dass Sie da sind heute Abend.
Danke Ihnen.
Ja, Daumen drücken für die Olympischen Spiele, auch in Norddeutschland. Wann immer in den letzten Monaten und auch Jahren momentan also über Krieg im Fernsehen gesprochen wird, dann ist da viel Theorie. Die Praxis, die sitzt heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Einsatzveteran Robert Müller heute Abend bei uns zu Gast. Lieber Robert, freue mich sehr, dass Sie da sind. Bevor wir sehr tief in die Materie eintauchen, jetzt ein kurzes Porträt von Shugaka Silav.
Robert Müller in seinem Garten in Stade. Wenn er hier ist, ist der Krieg weit weg.
Tod, Verwundung, Gerüche, Bilder, die ich gesehen habe.
Als Soldat in Afghanistan wird er verletzt, als direkt neben ihm eine Rakete explodiert. Der riesige Krater zeigt die Wucht. Traumatisch.
Ich habe nur noch 4 Stunden geschlafen, maximal über einen langen, langen Zeitraum.
Die Diagnose posttraumatische Belastungsstörung, PTBS. Damit beginnt ein langer Kampf um Anerkennung und Entschädigung. Robert Müller geht an die Öffentlichkeit, erzählt seine Geschichte.
Jeder weiß inzwischen, dass es PTBS gibt, aber damals wusste das keiner.
Er hat viel erreicht, aber die Krankheit bleibt. Einsatzveteran Robert Müller.
Robert, wie geht es Ihnen heute? Ganz einfach.
Ja, ich habe heute Nacht, oder meine Nacht war heute um 2.30 Uhr zu Ende. Das ist Teil meines Lebens, meiner Erkrankung, dass ich nachts nicht schlafen kann. Und dann ist das manchmal über den Tag doch schwierig, fit zu bleiben, wenn man einfach Sachen zu erledigen hat. Und das ist so, ich sag's einfach mal, meine größte Baustelle, die ich habe. Und,
im Gegensatz zu den Schlafstörungen, die Sie jetzt haben, nach vielen Jahren Therapie, wie ging es Ihnen oder wie fühlte sich das an für Sie in sich drin zu Ihrer schwersten Zeit?
Ich sag mal, im Zenit meiner posttraumatischen Belastungsstörung, meiner Erkrankung, muss dazu sagen, ich habe mich lange nicht getraut, mich zu outen. Als falsche Jäger, als Krieger will man ja nicht psychisch krank sein und sich schon gar nicht vor seines Kameradenkreises irgendwie outen. Und ich habe das lange verdrängt und irgendwann habe ich eine Essstörung, eine Trinkstörung entwickelt. Und wenn man das über viele Jahre versucht zu verstecken, dann reagiert der Körper irgendwann. Ich habe dann Untergewicht gehabt, ich habe Hautausschläge am ganzen Körper gehabt, eine extreme Vergesslichkeit. Und am Ende habe ich, das muss ich leider so hart es ist dazu sagen, ich habe oft über Suizid nachgedacht. Und weil wem will man das erklären, wem will man das erzählen? Psychiater, das war für mich auch so eine No-Go-Area, da wollte ich einfach nicht hin. Ich war doch ein Krieger, ein Soldat, ein harter Fallschirmjäger und ich brauche keine Hilfe. Um dann zu erkennen, dass dieses Eingeständnis, sich Hilfe zu holen, eine Stärke ist, und das auch als Stärke annehmen zu können. Und dann 9 Jahre Therapie haben mich heute viel, viel weitergebracht, dass ich damit leben kann.
Wo Sie das gerade sagen, sich Hilfe zu holen, ist ein Zeichen von Stärke. Wir werden immer wieder während der heutigen Sendung auch Notruftelefonnummern, Seelsorgetelefonnummern einblenden. Wann immer Sie also Hilfe brauchen, zeigen Sie Stärke und holen Sie sich Hilfe. Hilfsangebote gibt es immer wieder. Im Gegensatz zu dem, was Sie gerade erzählt haben, Robert, was hatten Sie sich vorgestellt? Wie sieht das Leben eines Soldaten aus?
Ja, ich bin ja als junger Wehrpflichtiger zur Bundeswehr gekommen und ich empfand das zuerst als großes Abenteuer. Und als ich dann aber relativ schnell 1999 noch als freiwillig länger Dienender nach...
96 ging es bei Ihnen los, ne?
98 ging es
los. Oder 98 ging es los und sind als Fallschirmjäger freiwillig denn auch noch verlängert, sind Sie reingekommen, ne?
Genau, ich wollte unbedingt mit meiner Einheit, mit meinem Fallschirmjägerbataillon in den Kosovo 1999. Ich komme aus der ehemaligen DDR, ich spreche Russisch. Und das war für mich auch etwas, eine besondere Aufgabe im Einsatz im Kosovo, dann auch als Sprachmittler zu sein und eine wichtige Aufgabe zu übernehmen. Und hieß aber auch für mich gleich, ganz vorne mit dabei zu sein, bei Razzien, Hausdurchsuchungen, viele Leichen, die wir gefunden haben.
Bevor wir jetzt bei diesem Schritt ankommen, dieser Schritt überhaupt in den Kosovo zu gehen, als KFOR-Truppe, das war ja damals die Aufgabe, was hatten Sie sich überlegt? Sie sind ausgebildeter Fallschirmjäger. Das heißt, also, da kann man schon mal drüber nachdenken, in welche Richtung das gehen mag. Gab es auch mal einen Zweifel? Wie haben die anderen Kameraden Sie beeinflusst, überhaupt diese Entscheidung zu treffen?
Ich muss dazu sagen, ich war noch sehr jung, auch im Geiste. Und ich habe mir da gar nicht allzu viel ausgemalt, was mich da erwartet. Ich habe darauf vertraut, wenn ich in den Kosovo gehe mit der Bundeswehr, dann wird mir schon nichts passieren. Also ich habe das so ein bisschen blauäugig und die Welt rosa vielleicht gesehen. Und ich war umso mehr geflasht oder überfordert auch, was mich dann dort im Krieg im Kosovo mit einem robusten Mandat einfach dann stumpf erwartet hat.
Ich habe mir das mal aufgeschrieben. KFOR-Truppen, Aufgabe war, ein sicheres Umfeld in Kosovo für den Aufbau einer zivilen Friedensordnung zu schaffen. Wie sah diese Aufgabe dann konkret im Einsatz aus?
Konkret war es so, dass wir Patrouillen gegangen und gefahren sind. Es gab eine Ausgangssperre. Wir haben Kriegsverbrecher gejagt und gesucht. Wir haben Razzien durchgeführt. Wir haben Waffen konfisziert. Wir haben eine Geiselbefreiung gemacht. Wir haben ja viele, viele Sachen gemacht, die einfach das tägliche Geschäft im Krieg bedeuten. Ich habe sehr viele Leichen dort gefunden. Kameraden sind auf Minen getreten, haben ihre Beine verloren. Ich selbst habe mich auch in einem Minenfeld mal verfahren mit zwei Kameraden. Und diese Gefahr war einfach ständig...
Ich meine, das war das größte Problem, dass man Angst hatte, wo sind Minen, wo kann ich möglicherweise drauftreten. Deswegen die Situation, dass da jemand in einem Minenfeld gefangen war, unmöglich dafür, sie reinzugehen.
Wie ich gerade sagte, dass zwei Kameraden da in ein Minenfeld gelaufen sind, beide ihren Oberschenkel verloren haben. Und das war für mich einfach so ein Weckruf. Ich muss noch mehr aufpassen, wenn wir ja durch die Gegend stolpern, in Anführungsstrichen, als junge Soldaten, als Fallschirmjäger, die einfach auch einen Auftrag haben. Und ich habe mich einfach darauf verlassen, dass Vorgesetzte die richtige Entscheidung treffen. Und wenn wir irgendwo in ein Gebiet reingehen, dass es minenfrei ist oder jedenfalls minensicher war. Und diese Sicherheit im Nachhinein gab es einfach gar nicht.
Wie wurden Sie auf diesen Einsatz auch psychisch vorbereitet?
Früher war es so, dass wir Soldaten, da gibt es in Hammelburg, das müsste jedem Reservisten, jedem Soldaten, jedem Einsatzveteran ein Begriff sein, vorbereitet, ganz individuell auf die Einsatzszenarien, auf die Einsätze in den Ländern. Und ich fühlte mich sehr gut vorbereitet. Wir haben Sachen gemacht, wie bewegt man sich in so einem Einsatzland. Es wurde künstlich Stress erzeugt mit Feuergefecht und so weiter. Aber es ist etwas anderes, wenn man aus dem Bus oder aus dem Flugzeug aussteigt und in einem fremden Land ist, es riecht anders, das Klima ist anders, die Menschen sind anders. Und das ist halt schwer, ich glaube, auszubilden und zu beschreiben in der Theorie.
Ja, es ist auch was anderes, darüber zu reden, davon zu hören und dann selber zu erleben, wie einem Kameraden das Bein weggerissen wird, wie andere Menschen vor den eigenen Augen getötet werden?
Das ist etwas, wir haben das geübt, wir haben das trainiert. Aber als ich dann selber verwundet wurde und ich Kameraden gesehen habe, die vor mir zerrissen wurden und die schwerst verletzt waren und um mich herum lagen, das war schon etwas, oder ich selbst schwer verletzt war und ich wurde ausgeflogen mit dem Medivac der Bundeswehr einen Tag später. Das haben wir nicht trainiert. Und das ist auch etwas, das macht jeder ganz individuell. Beispielsweise hat es mich viele Jahre lang gequält, dass ich gedacht habe, warum habe ich den Kameraden nicht geholfen, der einen Arm verloren hat oder dem das Augenlicht fehlte. Ich habe mich als Kameradenschwein gefühlt. Und in der Therapie, 9 Jahre später, habe ich erst erkannt, durch die Therapie, dass ich Bilder abrufen konnte. Da lagen ja noch Treibladungen mit Sprengstoff vorbereitet und dass mein Instinkt war, ich muss hier raus, ich muss hier weg. Weil wenn das explodiert, dann überlebe ich das hier auch nicht. Das heißt, ich habe viele Jahre ein ganz falsches Bild von der Gesamtsituation gehabt und in der Therapie gelernt, ich habe mich in Sicherheit gebracht und so überlebt. Und das sind einfach Dinge, die mich noch heute umtreiben, die mich beschäftigen. Bilder kann man versuchen einsortieren, aber sie kommen einfach unkontrolliert manchmal zurück. Durch Gerüche, durch Geräusche und auch manchmal Gespräche. Und man lernt dann in der Therapie, damit umzugehen.
Es gab dann noch viel einschneidendere Erlebnisse als im Kosovo, nämlich in Afghanistan. Wenn wir gleich drüber sprechen. Es wurde härter für Sie in Afghanistan. Wie empfinden Sie das? Alles für die Katz?
Das war die Frage, die ich mir selbst gestellt habe. Wofür war ich in Afghanistan? Und aus dieser Frage wurde viel mehr. Ich habe das versucht, therapeutisch aufzuarbeiten. Ist dann schwierig, wenn man in einem Bundeswehrkrankenhaus diese Frage stellt. Und führte dann zu einer Diagnose, das kannte ich bis dato auch nicht. Das nennt sich moralische Verwundung. Denn ich habe die Verantwortung der Politik, die fehlte mir. Und auch die Erklärung, warum ist das Rad wieder zurückgedreht und die Taliban wieder da und wie überstürzt abgezogen. Wofür war das alles? Und diese Antwort habe ich bis heute nicht bekommen. Und das war für mich auch der Beginn des Prozesses. Ich kann und will auch nicht mehr meine letzte Gesundheit sozusagen für etwas geben, woran ich nicht mehr glaube, wovon ich nicht überzeugt bin.
Ja. Nach den Erlebnissen im Kosovo, jetzt reden wir mal darüber, was Sie alles in Afghanistan erlebt haben. Nach den Erlebnissen im Kosovo sind Sie dann 2002 nach Afghanistan gegangen. Warum überhaupt? Weil da musste Ihnen ja schon im Endeffekt klar sein, das wird nicht gut.
Der Kosovo, den habe ich einfach abgehakt und als Einsatzerfahrung für mich mitgenommen. Und ich fühlte mich irgendwie noch viel männlicher und für falsche Jäger kräftiger. Und nach 9/11 war es für mich klar, ich hatte einen Diensthund bekommen. Ich war
Idor?
Idor, mein treuen Diensthund. Und als es hieß, wir falsche Jäger gehen wieder als Vorauskommando nach Afghanistan, als erste Truppen sozusagen, um für Stabilität und Sicherheit zu sorgen, dann war für mich klar, ich gehe mit und das ist mein Auftrag. Und ich war davon überzeugt, etwas zu leisten, etwas Gutes zu bewirken. So bin ich wieder mitgegangen.
Für Sicherheit sorgen, was waren ganz konkret Ihre Aufgaben vor Ort?
Vor Ort waren die Aufgaben, wir haben ja noch das Lager, das Camp Warehouse aufgebaut, Patrouillen zu laufen innerhalb des Lagers, dass wir keine Eindringlinge haben, dass wir nicht beklaut werden. Aber wir sind auch rausgefahren auf Patrouillen oder wir haben Hausdurchsuchungen gemacht, haben nach Sprengstoff, Waffen oder Munition gesucht. Mhm. Ich kann mich an das Fußballspiel 2002 erinnern, ISAF gegen die afghanische Nationalmannschaft. Und da waren wir als Sicherheitsposten sozusagen, als Sicherheitsposten eingeteilt und es endete in einer Katastrophe, weil wir lernten erstmal einfach, wie auch Afghanistan tickt. Und das war eine große Herausforderung für uns.
Wie kommt es dann zu diesem verhängnisvollen Unfall, als eine Bodenluftrakete explodiert, die aber schon eigentlich so als Blindgänger vorhanden war?
Es wurden 3 Raketen gefunden, und die scharf auf unser Camp ausgerichtet waren von den Taliban. Und die Überlegung war, diese Raketen zu entschärfen, auseinanderzubauen, auseinanderzusetzen und sie mit nach Deutschland als Anschauungsmaterial mitzunehmen. Es waren sehr alte Raketen. Mhm. Und das Problem war einfach, es war eine deutsch-dänisch-englische Entschärfungsteam. Und es gab mehrere Sicherheitslücken und auch, ich sag mal, Sicherheitsverstöße, die dazu führten, dass an dieser Sprenggrube Kameraden mit Hammer und Meißel, Metall auf Metall, auf kristallisierten alten Sprengstoff rumklopften, um diese Rakete zu entschärfen. Und ja, ich war zu dem Zeitpunkt mit Idor, wir wollten unsere Hunde an diesem alten Sprengstoff trainieren, weil in Deutschland haben wir nur mit fabrikneuen Sprengstoff trainiert, und das führt in der Regel immer zu Fehlentscheidungen der Hunde. Idor war Gott sei Dank noch nicht vor Ort. Ich war in der Sprenggrube und wir wollten Absprachen treffen, ob wir diesen Sprengstoff haben können zum Trainieren. Und als ich das sah, was da passiert, Metall auf Metall, man kennt das von der Tankstelle, dass ein Handy, eine statische Aufladung ja schon reicht, um eine Explosion hervorzurufen. Als ich das sah, wollte ich mich eindrehen mit meinem Buddy, meinem besten Freund, Lancer. Und wir wollten raus. Das hat uns das Bauchgefühl.
Das war schon so eine Vorahnung.
Da das war das sogenannte schief, Bauchgefühl, ne? Genau. Und dann wollten wir uns rausdrehen und gehen. Wir hatten auch gar keine Splitterschutzweste an, also gar nicht gesichert. Und dann explodierte dieser Gefechtskopf vorzeitig und 5 Kameraden waren sofort tot. Und 5 Kameraden waren so schwer verletzt, und ich zählte zu denen, dass wir nächsten Tag dann verwundet ausgeflogen wurden.
Sie hatten im Grunde, nur weil sie sich zurückgedreht haben, weggedreht haben, andere näher an der Rakete standen, hatten sie Glück, dass sie nicht tödlich verwundet wurden.
Also ich kann sagen, dass ich so 2 Meter vor diesem Raketenkopf entfernt war. Und es war mein Glück, dass ist einfach auch eine krasse Vorstellung immer noch für mich, dass Kameraden vor mir standen. Die sind an mir vorbeigeflogen und also zerfetzt worden. Und das war das Schutzschild, was mir einfach das Leben gerettet hat und meines Kameraden.
Was haben Sie für Verletzungen davongetragen?
Durch die Druckwelle sind meine Trommelfelle kaputt gegangen. Ich habe Splitterbrandverletzungen am Rücken und am Arm, die inzwischen gut verheilt sind. Meine Uniform, die dann auch noch brannte, hängt inzwischen im Militärhistorischen Museum ausgestellt. Kann man sich auch angucken. Mhm. Und viel später, ich bin operiert und wiederhergestellt worden in Koblenz, im Bundeswehrkrankenhaus. Aber Wochen später habe ich dann festgestellt, hier stimmt noch etwas in meinem Kopf nicht.
Ja. Ja. Sie haben das Ganze übrigens sehr anschaulich beschrieben in Ihrem Buch Soldatenglück, Ironie des Titels in dem Fall natürlich, so ist es ja auch gemeint. Sehr anschaulich, wie Sie das alles beschreiben. Als Sie in diesem Bundeswehrkrankenhaus dann sind, ein bisschen zur Ruhe kommen nach diesem Unfall, sagen Sie gerade, der Kopf fängt an zu denken. Es geht los. Was passiert da in Ihrem Kopf?
Also ich muss dazu sagen, ich glaube, ich war immer noch unter Schock. Und wir sind medizinisch top versorgt worden. Also es waren so viele Chirurgen, HNO-Ärzte dort, die sich gerade um die auch Kameraden gekümmert haben, die mit den Augen oder mit den Verbrennungen, hatten auch viele Verbrennungen zu tun. Wir haben uns wirklich sehr gut medizinisch gekümmert. Aber ich habe nachts gemerkt, dass ich mal mit diesem Feuerball, mit dieser Explosion aufgewacht bin. Mir wurde gesagt, ich würde nachts sprechen im Schlaf, ich würde schreien. Ich habe auf einmal angefangen, alles zu vergessen. Ich habe telefoniert, aufgelegt, und ich wusste gar nicht, dass ich telefoniert habe. Das waren so die ersten Momente. Ich wurde schreckhafter. Also wenn eine Tür zuging oder jemand neben mir stand, weil ich einfach durch meine kaputten Ohren dann nicht mehr so gut gehört habe, dass ich angefangen habe, was ist das jetzt? Aber ich hielt das erstmal für normal. Und,
was haben die Ärzte dazu gesagt? Was hat man ihnen geraten?
Naja, zu dem Zeitpunkt war es erstmal für mich wichtig, wieder nach Hause zu kommen. Ich wollte ja eigentlich sofort wieder zurück nach Afghanistan. Ich wollte ja meinen Hund, der musste noch in Afghanistan bleiben, der durfte nicht mit Emil weg nach Deutschland. Und den wollte ich erstmal wieder zurück haben, oder ich gehe zurück in den Einsatz. Und die Ärzte haben also von der medizinischen Sache erstmal abgeraten, dass die Wunden mussten erstmal heilen. Und als ich mein erstes Psychiatergespräch hatte, ich glaube 3 Monate später, war der Rat, das war damals einfach die Denke noch so, Am besten ist das wie mit Fahrradfahren. Wenn man runterfällt, so schnell wie möglich wieder aufsteigen, sonst traut man sich nicht mehr Fahrrad zu fahren. Das hat mir mein Psychiater damals so gesagt und dann war für mich klar, okay, dann muss ich also nochmal in den Einsatz, ohne Therapie. Und also heute macht man eine Therapie, aber ich bin damals einfach mit einer schon damals anerkannten posttraumatischen Belastungsstörung nochmal
zweimal sind Sie noch
nach Afghanistan gegangen.
Ja. Gegangen. In Afghanistan, was hat sich dann mit diesem, mit dem, was Sie alles im Hinterkopf haben, war es eigentlich im Hinterkopf oder war es im Vorderkopf?
Ich glaube, ich habe das verdrängt. Das, was passiert ist, was geschehen ist, habe ich einfach versucht, ganz, ganz tief in mir zu lassen. Das lasse ich gar nicht erst irgendwie zu einem Gedanken werden, denn das könnte vielleicht ein Problem werden. Und so bin ich ganz selbstverständlich beispielsweise 2005 nochmal nach Afghanistan gegangen und habe wieder mit Sprengstoff, mit IEDs zu tun gehabt, also Sprengladung. Und da habe ich gemerkt, ich habe diesen Tremor entwickelt, das sogenannte Kriegszittern. Ich habe mal in einem Panzer, in einem TPZ-Panzerfuchs gesessen. Und da lag ein IED neben mir, was wir eigentlich, was entschärft werden sollte oder wurde. Ich kann mich da nicht mehr so genau, ich weiß nur, dass ich Todesangst hatte. Und ich habe versucht, da irgendwie Sandsäcke raufzupacken. Und ich hatte Angst, dass das Ding jetzt explodiert. Und eigentlich war es sicher. Der Zünder wurde schon entfernt, aber ich saß da hinten drinnen und habe, ich glaube, 2 Stunden Todesangst gehabt.
Es ist ganz interessant, Ihr Hund, der Idor, der muss das irgendwie gespürt haben, weil der hat Sie dann, ein wirklicher Vertrauenshund, den Sie haben, ein Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen beiden. Warum hat der Sie gebissen?
Ach, der Idor, ja, ich saß so wie jetzt auf meinem Bett. Wir Diensthundeführer haben alle eine Einzelstube gehabt, weil die Hunde auch Schutzhunde waren, die haben auch gebissen. Und, aber Idor war, der hat nicht gerne gebissen, das war mein Buddy, mein bester Freund, dem konnte ich alles anvertrauen. Und er stand so vor mir und wollte gestreichelt werden. Und ich hatte Intrusionen an die Einsätze, saß auf diesem Bett und er stupste mich an und ich schob ihn weg. Und er stupste mich nochmal an und wollte einfach nur gestreichelt werden. Und dann habe ich ihn gepackt und wollte ihn so wegschleudern. Und dann hat er sich umgedreht und hat mir diese Narbe hier, kann man vielleicht noch sehen, die ging einmal hier so rum, um den Daumen gemacht. Und er hätte,
ein bisschen hell, ja, genau.
Er hätte die mir locker abtrennen können. Und ich habe dann angefangen nachzudenken, wir leben ja in einem Zwei-Mann-Rudel. Und ich bin ja hier das Alpha-Tier. Und er ist ja der unterlegene Bravo-Wolf. Und in der Natur ist es so, bei den Wölfen, das Alpha-Tier wird nur gebissen, wenn es alt ist und vom Rudel, von der Rangordnung abgelöst werden muss. So hatte ich das gelernt als Diensthundeführer. Und Moment mal, ich bin noch gar nicht so alt. Ich fühlte mich noch kräftig und sehr stark. Außer das Alpha-Tier ist krank und muss auch abgelöst werden. Das sind die, was ich sagte. Und er hat mir einfach den Spiegel
vor. Ich kann das mal eben ganz kurz, vielleicht ganz kurz erklären. Darüber haben wir am Anfang gesprochen. Es ist ganz gut, wenn wir darüber sprechen. Auch das sind nervöse Körpererinnerungen, dann fängt der Körper unkontrolliert an zu zucken. Vielleicht trinken wir einfach mal einen Schluck Wasser, um mal ganz anderen Gedanken reinzubringen. Also, ganz...
Ja, alles gut. Also manchmal habe ich das einfach. Und Idor war, um den Gedanken auch vielleicht auch aus dem Kopf, weil Idor fehlt mir nach wie vor. Und er hat mir einfach gezeigt, dass ich krank bin. Und ich habe Rotz und Wasser geheult und... Vor einem Hund kann auch so ein harter Fallschirmjäger weinen, weil der erzählt das keinem. Ja. Und dann habe ich ihn so getröstet, er saß bei mir auf dem Bett und er durfte dann aufs Bett. Und
der letztendliche Zusammenbruch, also richtig psychischer Zusammenbruch, kam dann, als Sie in der Heimat, hier in Norddeutschland, auch bei einer Hautärztin waren, weil Sie inzwischen auch Nesselsucht hatten. Ich meine, es kam dazu, nicht schlafen können. Sie haben Alkohol getrunken, sich das extra ausgerechnet, wie viel Sie Alkohol trinken können, um sich nur für den Schlaf zu betäuben und am nächsten Tag wieder fit sein zu können. Sturztrinken haben Sie das genannt. Und dann kam dieser Vorfall bei der Hautärztin. Das war eine ganz einfache Frage an Sie von der Hautärztin.
Ja, die Situation war, dass mein ganzer Körper gesprenkelt war von so einem Hautausschlag und nannte sich dann Nesselsucht, habe ich dann später erfahren. Aber ich wusste nicht, wo das herkommt. Von meinem Hund, vielleicht hatte ich auf einmal eine Hundehaarallergie oder Meerschweinchen hatten wir damals. Und so bin ich zu der Hautärztin. Ich hatte damals schon Untergewicht und sie fragte, ob ich Stress habe. Und dann fiel es mir wie Schuppen vor den Augen und ich habe angefangen zu weinen. Und vor einer Frau weinen, das gab es für mich nie, also sowieso nicht. Und ich habe geweint. Und sie hat mich dann tatsächlich in die FU6, sagt man so schön bei der Bundeswehr, stationär einweisen lassen. Und ich bekam psychologische Hilfe. Und man hat mir gesagt, nach diesem Hautausschlag kommt nicht mehr viel. Herzinfarkt oder Tod, weil der Körper Notstrom fährt. Also gerade was Schlafentzug angeht und auch die Ess- und Trinkstörung.
Posttraumatische Belastungsstörung. Shugar Kasilav hat eine Soldatin getroffen, die ihren ganz eigenen Weg gefunden hat, auch damit umzugehen.
Annika Schröder auf ihrer Farm. Das Leben mit ihren Tieren gibt ihr die Kraft, die sie braucht. Denn sie war als Sanitäterin der Bundeswehr in Afghanistan.
Komm, Schatterinchen, komm.
Das sind die Tiere, die mich am Leben halten. Und es baut mich halt wahnsinnig auf. Andererseits ist es aber auch so, dass es den Tieren vom Prinzip her relativ egal ist, ob es ihnen schlecht geht oder nicht. Hunger haben sie trotzdem. No? Und dementsprechend muss ich halt früh aufstehen. Ich muss früh die Tiere versorgen. Man hat halt hier schön auch den Kreislauf des Lebens. No? Du hast halt hier dann im Frühjahr kommen die nächsten Küken. Man sieht halt da, wie es vorangeht. No? Und das gibt halt unheimlich Kraft.
Alles beginnt Karfreitag 2010 in Afghanistan. Da muss sie als Sanitäterin in das blutigste Gefecht, an dem die Bundeswehr jemals beteiligt war. Sie birgt Tote und Verwundete, wird beschossen. Ein traumatisches Erlebnis.
Ich hatte im Fahrzeug noch ein Bild von meinem kleinen Bruder damals, wo ich noch mal drauf geguckt habe. Mit schon einem Bauchgefühl, dass ich ihn vermutlich nie wiedersehen werde.
Wieder zu Hause ist sie unruhig und hat Albträume.
Komm, schnell an den Gänsen vorbei. Los.
Da habe ich schon gemerkt, dass was nicht passt. Also ich war sehr, sehr schreckhaft. Ich bin mental nicht runtergekommen. Also ich habe das schon gemerkt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist.
Annika schläft kaum noch, hat Angst vor Menschenmengen, kann sich nicht konzentrieren. Eine posttraumatische Belastungsstörung. Zeitweise verlässt sie der Lebensmut. Ihre Ausrüstung, ihre Orden hängen heute im Militärmuseum in Dresden. Eine Ehre mit bitterem Beigeschmack. Denn Annika kämpft 15 Jahre einen zermürbenden Kampf mit der Bürokratie, bis die Bundeswehr ihre PTBS endlich anerkennt und sie angemessen entschädigt.
Das böse Ende des Soldatenberufes kann man hier gut sehen. Und das ist nun mal das Thema Krieg, Tod und Verwundung. Und das wird hier auch thematisiert. Und das gehört zu unserem Beruf und deshalb finde ich wichtig, dass das hier auch ausgestellt wird.
Götz-Ulrich Penzel, Leiter der Sammlung, findet es wichtig, dass die Besucher persönliche Geschichten wie die von Annika näher gebracht bekommen.
Die Bundeswehr ist ja auch eine Parlamentsarmee und wird ja durch Mandat im Bundestag im Ausland zum Beispiel zu Einsätzen geschickt. Und das ist natürlich wichtig für die Soldaten, aber auch für die Zivilgesellschaft zu wissen, was sowas bedeutet, ne? Wenn ich die Leute irgendwo hinschicke in einen Einsatz, was das für Folgen haben kann.
Bei Annika ist das ihre PTBS. Was ihr Erleichterung bringt, das Leben auf dem Hof, teilt sie auch mit anderen. Einsatzveteranen kommen immer wieder zu Besuch auf die Farm. Für eine Auszeit und zum Mitarbeiten, je nach Verfassung.
Wenn ich halt einen Tag habe voller Motivation, dann wird halt kräftig mit angepackt. Von der eigenen Stimmung, von der eigenen Energie kann man hier alles anwenden und so arbeiten, wie es der Körper halt gerade und auch der Geist gerade vorgeben.
Annika Schröder hat einen Weg für sich gefunden, mit der Krankheit PTBS zu leben. Gemeinsam mit ihren Tieren im Rhythmus der Natur.
Übrigens am 15. Juni, 15.06. ist der erste deutsche Veteranentag. Informationen dazu bekommen Sie natürlich auch auf der Seite der Bundeswehr. Ja, die Annika kommt aus der gleichen Einheit wie Sie. Mhm. Sie hat in den Tieren eine Lösung gefunden. Was haben Sie angefangen? Extremsport zum Beispiel. Was hat Ihnen Extremsport gebracht am Anfang?
Sport war oder ist für uns falsche Jäger immer auch etwas, um Leistung zu zeigen und leistungsbereit zu sein. Und als ich 2021 die Bundeswehr verlassen habe, habe ich für mich das Ultra oder den Ultramarathon, das Ultralaufen entdeckt. Und beim Laufen kann ich einfach auch den Kopf ausschalten oder manchmal auch einschalten und über Sachen nachdenken, wo ich sonst keinen Raum und keinen Platz für habe. Wenn man mal 100 Kilometer läuft, so 12 Stunden, dann hat man schon ein bisschen Zeit, auch mal das Gedankenkarussell anzumachen und sich einfach Schritte überlegen, bestimmte Szenarien und auch sich selbst zu reflektieren. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt inzwischen, mit meiner Erkrankung umzugehen. Ja.
Delfintherapie wird häufig auch kritisch gesehen, muss man an dieser Stelle auch einfach sagen. Aber trotzdem hat Ihnen Delfintherapie, wir sehen ein paar Bilder, hat Ihnen auch einiges gebracht. Wovon hat Sie diese Delfintherapie befreit?
Die Delfintherapie war für mich etwas, ich habe mich in das Terrain sozusagen eines Delfins begeben. Also nicht mehr mit beiden Beinen auf dem festen Boden zu stehen, sondern hier mich einfach auch dem Delfin anzuvertrauen. Also Vertrauen zu finden, auch etwas einzulassen. Und die Gespräche mit dem Therapeuten auch vor Ort, mich auch selbstkritisch zu hinterfragen. Was bin ich bereit, auch selber leisten zu können, damit es mir ein Stück weit besser zu geht und die Bilder und Ereignisse ein bisschen mehr verblassen zu lassen.
Jetzt sind Sie auch an die Öffentlichkeit gegangen, weil es ging natürlich bei diesem Thema auch darum, wie lebe ich weiter? Was für eine Entschädigung bekomme ich? Für mich persönlich ist es eigentlich ja ganz klar, Sie sind, haben eine Verletzung erlitten im Einsatz, also während Sie für die Bundeswehr, Ihren Arbeitgeber, tätig waren. Warum war das so schwierig, da eine Anerkennung dieser Verletzung psychisch und körperlich zu erreichen?
Für uns, ich habe das heute schon oft gelesen, in Vorbereitung auch auf die Sendung, dass es auch kritische Stimmen gibt oder auch gab, die gesagt haben, naja, Robert, du bist doch Soldat, du weißt doch, dass, was Annika auch gerade gesagt hat im Beitrag, das Ende kann immer mit Tod und Verwundung sein. Das war uns schon immer bewusst, dass wir auch verletzt oder verwundet werden können. Aber was uns nicht bewusst war und was mir nicht bewusst war, dass es in Deutschland zu dem Zeitpunkt überhaupt gar kein Gesetz gab, was uns einsatzverwundeten Veteranen hilft. Es gab keine Hilfe. Es sind Kameraden untherapiert aus der Bundeswehr entlassen worden und die sind völlig abgestiegen. Die sind obdachlos geworden, mussten sich an der Tafel anstellen und wurden auch noch, bist doch selber schuld, stigmatisiert. Und das war für mich etwas, das konnte ich und wollte ich nicht akzeptieren. Und dann habe ich angefangen, das Buch zu schreiben und mich politisch dafür einzusetzen. Und,
Sie waren mit Thomas de Maizière, waren Sie bei Günter Jauch?
Zum Beispiel, ja.
Damals ist dann viel in Bewegung geraten. Danach sind tatsächlich zwei entscheidende Gesetze entstanden, die heute allen Soldaten, allen Veteranen zugutekommen und auch Ihnen natürlich.
In erster Linie habe ich für meine eigene Versorgung gekämpft. Und als ich gemerkt habe, ich bin kein Einzelfall, von dem auch immer geredet wird, wir sind viele inzwischen, und wir haben uns dann zusammengetan. Es gibt Verbände, es gibt Veteranenvereine, Verbände und haben festgestellt, es sind einfach mehr und wir wollen versorgt werden. Wir wollen anständig versorgt werden und das haben wir heute. Wir haben auf NATO-Basis das beste Einsatzversorgungsgesetz, was es gibt. Das Problem, was manchmal noch passiert ist, dass es in der Verwaltung einfach nicht zeitnah umgesetzt wird und für uns einfach sich ungerecht anfühlt. Und da, glaube ich, muss man noch ein bisschen nachjustieren.
Deswegen bohren wir heute auch dieses dicke Brett natürlich noch mal weiter, um darauf aufmerksam zu machen. Übrigens, es gibt einen sehr interessanten Podcast, auch mit Ihrem Fall und auch mit dem Fall von der Annika. Der heißt Killed in Action, Trauma Bundeswehr. Finden Sie in der NDR Audiothek, Killed in Action, Trauma Bundeswehr. Und ich möchte noch einen Ausschnitt zeigen von Ihrem Auftritt damals bei Günter Jauch, gemeinsam mit Ihrer Mutter, müssen wir darüber sprechen.
Auch aufgrund Ihrer posttraumatischen Belastungsstörung, so nennt man das medizinisch, haben Sie zum Beispiel Ihre Mutter jahrelang nicht in den Arm nehmen können. Geht das zum Beispiel heute auch noch nicht?
Nein, nach wie vor, als ich meine Eltern heute Morgen abgeholt habe, ist es einfach nur eine kurze Begrüßung. Wobei ich natürlich auch weiß, dass es damals ganz anders war, bevor ich in meinen ersten Einsatz gegangen bin, dass es ein herzliches Umarmen war, auch ein Kuss auf die Wange, wo ich mich damals immer gefragt habe, Mensch, werden die anderen Männer auch so verabschiedet, wenn sie nach Hause fahren oder wenn sie in die Kaserne fahren? Auch nicht nur bei meiner Mutter oder auch bei meinen Geschwistern, ich habe noch Schwestern, es ist ein High Five, es ist kein in die Arme nehmen.
Ja, es geht schon nah, wenn man das hört und auch Ihre Mutter dabei sieht natürlich. Was haben diese Erlebnisse mit Ihren Beziehungen gemacht?
Ja, nach wie vor ist es sehr schwierig für mich. Ich habe nur noch Kontakt zu einer Schwester und zu den Rest der Familie gar nicht. Es ist schwierig für mich auch nach wie vor, sich damit auseinanderzusetzen. Das bedeutet immer noch viel Arbeit und auch sich das eingestehen, dass man selber auch einen Anteil daran hat, warum bestimmte Sachen so passiert sind, wie man sich verhalten hat beispielsweise. Ich glaube, es würde hier heute einfach auch ein bisschen doch zu intim sein, über das zu sprechen.
Eine Ihrer Töchter möchte auch Soldatin, die ist auch Soldatin geworden. Erfüllt Sie das mit Sorge oder auch mit Stolz?
Als meine älteste Tochter zu mir kam, Papa, ich möchte zur Bundeswehr gehen, da war ich high alerted, sagt man. Ich sag, du kennst doch meine Geschichte, mein Buch. Sie hatte aber diesen Wunsch, und Soldatin zu werden. Und irgendwie war ich ja insgeheim stolz. Und da habe ich gedacht, hoffentlich wird sie auch Fallschirmjäger. Aber sie hat sich für einen anderen Weg innerhalb der Bundeswehr entschieden. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich habe ihren Wunsch unterstützt. Und sie ist heute bei der Bundeswehr und ich bin mächtig stolz auf sie.
Ich danke Ihnen, dass Sie heute so offen von Ihrer Geschichte erzählt haben. War ganz, ja, bewegend, möchte ich an dieser Stelle sagen. Vielen Dank, Robert Müller. Dankeschön.
Danke. Und vielleicht darf ich das noch schnell hinterherrufen. Vielen Dank an alle Angehörigen, die sich um ihre Männer und Frauen und um ihre Angehörigen, die an PTBS erkrankt sind, die da tägliche Schwerstarbeit leisten.
Geben wir so weiter. Dagmar Frederik, morgen bei uns auf dem roten Sofa.